denn es eben ja vor allem auch ein großes Dilemma. In der Tat ist diese große Koalition für uns alle, und das betrifft ja gar nicht nur die Parteien, die letzte Perspektive gegenwärtig, die letzte kleine Koalition, die man noch bilden kann, um nicht die AfD mitregieren zu lassen.
Angesichts dieser rasanten Entwicklung sollte man immer wieder innehalten und schauen, wie verständigen wir uns als Menschen, was wir mit der KI wollen, weil sonst sind wir wirklich auf einem Höllenritt in eine KI-Zukunft, wo wir nicht genau wissen, was passiert.
Und Edi Ramaths großer Vorteil ist, dass alle darüber reden, dass er Turnschuhe anhat oder vor Meloni auf den roten Teppich kniet, weil niemand so genau hinschaut, was innenpolitisch in Albanien passiert. Das ist Teil auch seiner Show und Edi Rama, der ist der Künstler der Message Control.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. In dieser Ausgabe dreht sich alles um das Heft vom Juni. Gleich kommen hier wie immer drei Autoren des Juni-Hefts zu Wort. Und live im Podcast dabei sind diesmal aus der Redaktion Anne-Britt Arps und Albrecht von Lucke. Mein Name ist Karin Gute. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr mitmacht.
Hallo Karin. Schön wie immer dich zu sehen.
Albrecht von Lucke ist hier auch gleich im Interview zu hören. Er spricht mit mir über den holprigen Beginn der Merz-Regierung und über Chancen und Risiken der kleinen GroKo, ob man sie mag oder nicht, dazu verdammt ist, Erfolg zu haben, wenn die AfD klein gehalten werden soll. Ein Kollege von euch beiden, der Blätterredakteur Ferdinand Muggenthaler, der auch schon oft im Podcast dabei war, der kommt dann anschließend und spricht mit mir darüber, welche problematischen Auswirkungen die künstliche Intelligenz auf unsere Kommunikation und damit letztlich auch auf die Gesellschaft und die Demokratie hat. Und dann, pünktlich zur Urlaubssaison, schauen wir nach Albanien, das sich in den letzten Jahren zu einem Touristenmagnet entwickelt hat, vorangetrieben von Regierungschef Edi Rama, der mit einem beispiellosen Bauboom sein Land fit für die EU machen will. Wie er es mit Selbstinszenierung schafft, seit 12 Jahren über die wirklichen Probleme hinwegzutäuschen, erklärt Korrespondentin Franziska Cindale in Tirana. Ja, Albrecht von Lucke legt gleich mit seiner GroKo-Analyse los. Aber vorher wollen wir die Gelegenheit nutzen und euch noch die Artikel empfehlen, die uns selbst besonders gefallen haben. Also eine ganz subjektive Auswahl. Anne-Britt. Ach nee, Albrecht fängt an, ne?
Ja, ich fang kurz an. Ich kann mich wieder gar nicht entscheiden. Das ist wieder ein, muss ich wirklich sagen, jedes Mal bin ich begeistert von unserem schönen Heft. Ich mache es ganz mit dem großen Text, der dieses Heft quasi aufmacht. Das ist ein Muss. Naomi Klein, die große Kapitalismuskritikerin, wahrscheinlich die bekannteste überhaupt, diesmal mit einer Kollegin Astra Taylor, auch einer kanadischen Autorin, schreibt das, was eigentlich normalerweise der Linken vorbehalten zu sein scheint, nämlich über die Apokalypse. Sie schreibt über die Apokalypse und zwar über die Apokalypse-Vorstellung von rechts. Aufstieg des Endzeitfaschismus. Wie gehen die Rechten mit dem Thema um, dass offensichtlich die Krise auch von ihnen nicht zu verdrängen ist? Wie unterteilen sie die Welt? Wie machen sie sich die Welt untertan? Wie machen sie Politik mit dem Untergang? Das ist die These. Also, wie wird die Apokalypse von rechts bearbeitet und wie können wir sie noch stoppen? Das ist für mich ein absolutes Muss und ein großer, großer Text, 15 Seiten. Und wenn es doch erlaubt ist, ein kleiner, man kommt auch nicht aus ohne Alexander Gabuyev, der große russische Stratege und Betrachter der gegenwärtigen Kriegslage. Sein Text, ziemlich illusionslos, Koexistenz ohne Illusion. Also, er sieht die Lage sehr klar, sehr schwarz, aber... Und das macht das Spannende aus, er malt eine Strategie aus für die Zeit nach Putin. Und das ist etwas sehr Besonderes.
Ist erlaubt, auch mal zwei
ist
Texte
vorzustellen. Ist auch erlaubt, ja, danke.
Kommt zwar häufiger vor, aber... Anne-Britt, hast du auch zwei Texte?
Nee, ich habe diesmal nur einen. Also meine Empfehlung für dieses Heft ist der Text von Nick Reimer mit dem Titel Artenvielfalt vor dem Kollaps, die klimapolitische Ignoranz der Regierung Merz. Und darin beschreibt er sehr anschaulich und anhand von ganz vielen Beispielen, welche dramatischen Folgen unsere Lebensweise und der menschengemachte Klimawandel für die biologische Vielfalt haben. Also etwa wie die Versiegelung von Böden, intensive Landwirtschaft oder auch sehr immer kürzere und wärmere Winter, Hitzewellen, Dürren und so weiter, Pflanzen und Tieren massiv zusetzen. Und er zeigt eben, dass schon sehr bald in manchen Regionen, sogar schon ab 2030, ein regelrechtes Artensterben, Massensterben, droht, weil viele Arten dann das Limit dessen, was sie an Hitze aushalten können, eben erreichen. Und in Deutschland allein könnten in den kommenden Jahrzehnten bis zu 30% der Tier- und Pflanzenarten aussterben, mit gravierenden Folgen auch für unsere Nahrungsmittelproduktion, weil darunter natürlich auch viele Bienen und Hummeln und so weiter sind. Ja, und obwohl das alles schon lange bekannt ist, räumt die neue Bundesregierung dem Klimaschutz überhaupt keine Priorität ein. sondern verschärft im Gegenteil die Krise noch durch diverse Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Pendlerpauschale. Und all das kritisiert Nick Reimer in seinem Text sehr scharf. Und mir hat er deshalb so gut gefallen, weil er eben sehr eindrücklich zeigt, wie dringend es ist, dass wir handeln müssen, um nicht unsere Lebensgrundlagen immer weiter zu zerstören. Und gerade auch in Zeiten, in denen wir vor allem über den Aufstieg der Rechten diskutieren und wie man die vielen Kriege und Konflikte in der Welt eindämmen kann, ist das nochmal ein wichtiger Weckruf für engagierten Klimaschutz und deswegen meine unbedingte Leseempfehlung.
Sehr gut.
Dankeschön.
Und du, Karin, was ist dein Vorschlag?
Ja, also meine persönliche Empfehlung ist der Artikel von Stefan Matern und Sascha Rupert Karakas. Maskulin und libertär, die schreiben darüber, wie Influencer Rechtspopulisten den Weg bereiten. Vor allem junge Männer, die von gesellschaftlichen Veränderungen verunsichert sind, die lassen sich nämlich leicht von so Influencern wie dem frauenfeindlichen und per Haftbefehl gesuchten Andrew Tate beeinflussen. Die legen ihnen dann so Verschwörungstheorien nahe, in denen es darum geht, dass man nicht zu den Verlierern gehören darf und dass sie doch wieder richtig Männer sein sollen. Und mit diesem Mindset sind gerade junge Männer eine leichte Beute auch für die AfD, wenn man sich das genauer anschaut, weil die ähnliche Narrative verbreitet. Also man versteht nach der Lektüre des Textes, wie tiefgreifend das Weltbild bei vielen schon verformt ist, kann man fast sagen. Und warum sie dann auch nicht mehr von herkömmlichen Parteien oder Medien erreicht werden. Also deswegen sehr lesenswert.
Toll.
Super.
Breites Heft, vieles drin und noch so vieles mehr könnte
ja,
wir sagen.
Ja, schönes Türkis, schöne Juni-Lektüre. Genau, jetzt gehen wir zu den Interviews. Albrecht sitzt schon da und dann hören wir uns anschließend nochmal zu dritt wieder
für den Ausblick.
Alles klar, bis dann.
Bis dann. Bye. Am Dienstag, den 6. Mai, schien für den Unionspolitiker Friedrich Merz endlich alles gut zu werden. Nach Jahren im Abseits hatte er es endlich geschafft und durfte selbst Bundeskanzler werden. Und dann, wie in einem schlechten Traum, dieses Debakel, Mehrheit verfehlt. Natürlich hat er es im zweiten Wahlgang geschafft, aber wie dieser Fehlstart in die Regierungszeit nachwirken wird, darüber spreche ich jetzt mit Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo nochmal.
Hallo Karin, freue mich.
Ja, ist dieser Fehlstart oder dieses erst im zweiten Wahlgang gewählt werden symptomatisch oder sogar ein Minitekel für die neue Regierung unter Merz?
Das wird man sehen. Ich würde es nicht zu hoch hängen. Außenpolitisch vor allem, muss man deutlich sagen, ist der GAU ja verhindert worden. Und das ist ironisch. Es ist deshalb verhindert worden, weil zwei Parteien bereit waren, Friedrich Merz mit ihrer Zweidrittelmehrheit überhaupt zum zweiten Wahlgang zu verhelfen, nämlich Grüne und Linkspartei. Das ist zunächst einmal schon wieder bemerkenswert, denn wären die beiden nicht dazu bereit gewesen, dann hätte Friedrich Merz nicht am selben Tag gewählt werden können. Es musste dafür eben die Geschäftsordnung verändert werden mit diesen beiden Parteien der linken Seite. Hätten sie es nicht gemacht, wäre die große Planung von Friedrich Merz europapolitisch ad acta gewesen. Dann hätte er nicht nach Paris fliegen können, dann hätte er nicht nach Warschau fliegen können, dann hätte er nicht seinen Auftritt in Kiew haben können, weil dann frühestens am nächsten Freitag, also einige Tage später, hätte gewählt werden können. Das heißt, das haben ihn gewissermaßen in dem Punkt Grüne und Linkspartei aus der Patsche geholfen. Da das aber alles vonstatten gegangen ist, glaube ich tatsächlich, bleibt von diesem Schlag ins Kontor nur eines und das ist bemerkenswert. Es gibt eine große Falle und darauf gehe ich in dem Text ja ein, ein großes Dilemma. Ich gehe nämlich davon aus, dass es nicht nur CDU-Leute waren. Es waren mit Sicherheit auch einige Leute seitens der SPD, die große Bauchschmerzen mit Friedrich Merz hatten, die große Schwierigkeiten, vielleicht zum Teil auch mit ihren Positionen, manchem von Lars Klingbeil hatten, die aber in einer Falle stecken. Die Falle nämlich, dass sie, und das hat der zweite Wahlgang gezeigt, dass sie eigentlich wissen, wir müssen diese große Koalition durchbringen. Sie ist ohne Alternative, so ja auch der Titel. Aber auf der anderen Seite haben sie allergrößte Schwierigkeiten mit Friedrich Merz und überlegen natürlich ein Stück weit sukzessive auch, und das ist ja die Überlegung auf die nächsten Jahre, auch wie kommen wir aus dieser Falle wieder raus, eigentlich nur diese große Koalition zu haben und trotzdem eigentlich natürlich als alle drei Parteien auf dem linken Spektrum, SPD, Grüne und Linkspartei, weiterreichende andere Perspektiven, die wir mit Friedrich Merz nicht durchsetzen.
Das ist aber eigentlich so eine mentale Zwangsjacke, ne? Also alle Oppositionsparteien sind quasi in der Situation, sie müssen Merz unterstützen oder möglichst wenig Opposition machen, wenn sie verhindern wollen, dass die AfD...
Genau, das ist der Hintergedanke. Völlig richtig, völlig richtig. Du nennst das spannend, das ist ja nicht mein Begriff, aber der ist amüsant. Mentale Zwangsjacke.
Ja, du hast ja schon Loyalitätsfalle, finde ich auch super.
Ja, ist gut, aber mentale Zwangsjacke ist ja nochmal was anderes und es stimmt in gewisser Weise. Ich nenne es eben ja vor allem auch ein großes Dilemma. In der Tat ist diese große Koalition für uns alle, und das betrifft ja gar nicht nur die Parteien, die letzte Perspektive gegenwärtig. Manche sagen ja völlig überhöhend, Markus Söder, die letzte Patrone der Demokratie. Aber sie ist gegenwärtig die letzte kleine Koalition, die man noch bilden kann, um nicht die AfD mitregieren zu lassen. lassen. Das ist ja zunächst mal die Lage. Und vor dem Hintergrund sind natürlich alle Parteien, übrigens auch die Grünen. Die Grünen haben ausdrücklich Friedrich Merz Erfolg gewünscht. Joschka Fischer übrigens gerade vor kurzem. Egal, ich habe ihn zwar nicht gewählt, Friedrich Merz, so Fischer, aber ich wünsche ihm allen Erfolg der Welt, weil er sagt, wir können nur so verhindern, dass die AfD möglicherweise beim nächsten Mal so stark ist, dass sie an einer Regierungsbeteiligung nicht mehr zu verhindern ist. Das ist die eine Seite, die eine linke Mitte auch wünschen muss. Auf der anderen Seite, und das ist das Dilemma, muss sie sich natürlich immer fragen, wie kommen wir eines Tages wieder zu Mehrheiten? Denn das ist ja der Witz. Eine große Koalition muss eine Übergangskoalition sein. Sie darf nicht einer auf Dauer sein, sonst wäre das eine Situation, die irgendwann die Demokratie ausblutet, denn dann wächst notwendigerweise der Rand, beziehungsweise auch die rechte Alternative, dann wird die AfD wachsen. Also es muss sowohl links, aber die Rechte wird es auch überlegen, darauf werde ich ein andermal eingehen, aber auch die Linke muss überlegen, wie kommen wir aus dieser Zwangsjacke, nehmen wir es mal mit deinem Begriff, aus der mentalen Zwangsjacke raus.
Wir haben ja jetzt 4 Jahre quasi Zeit, da haben auch die Parteien Zeit, um sich zu überlegen, wie sie sich da am besten positionieren. Ich meine, du hast es ja gerade erwähnt, Linke und Grüne. Ohne Linke und Grüne hätte Merz das nicht geschafft. Und bei der Linken finde ich es aber erstaunlich, dass man da weiter festhält in der Union an dieser Hufeisentheorie und sagt, also weder mit AfD noch mit der Linken arbeitet man zusammen. Kann er das überhaupt aufrechterhalten? Gerade wenn man denkt, dass man ja 4 Jahre lang regieren muss und sich auch immer wieder die Unterstützung von der Opposition holen muss für viele Dinge.
Ja, das wird man ja sehen, wie viele Dinge es sind. Es sind einige. Es wird zum Beispiel bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter auf die Linkspartei ankommen. Da brauchst du auch andere Mehrheiten. Dann ist es auch bei der Tatsache möglicher weiterer Pakete, Schuldenpakete so. Auch da könnte es so sein, dass man die Linke braucht. Es geht aber Merz, glaube ich, und vielen in der CDU-CSU noch um was Grundsätzlicheres. Es gibt, wie du sagst, die alte Hufeisentheorie, die quasi zwangsläufig, und das in Irrsinnsätzen auch wieder von Merz in seinem ersten Interview, Zeitinterview nach der Wahl, eine völlige Gleichsetzung von Linkspartei und AfD bedeutet. Und aufgehängt an der Tatsache, dass die Linkspartei natürlich harte Kritik am Kapitalismus übt. Und für Merz ist das alles gleichermaßen Systemkritik. Systemkritik, und die ist qua, ja, so Hufeisengesetz, sage ich mal, ist die verboten. Er macht aber eben, und das ist der entscheidende Fehler, nicht den Unterschied, dass er feststellt, auf der einen Seite haben wir es bei der AfD mit einer Partei zu tun, die qua Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, also dezidiert gegen die Demokratie kämpft, beziehungsweise ein Agieren hat. Das Programm ist ja zum Teil harmloser als die Aussagen vieler Parteimitglieder, aber jedenfalls gegen die Demokratie agiert. Während die Linkspartei mit ihrem kapitalismuskritischen, durchaus kritischen Programm etwas macht, was sich im Rahmen unserer offenen Wirtschaftsverfassung absolut als legitim erweist. Ich erinnere in dem Text ja auch an das Ahlener Programm der CDU, die direkt nach dem Kriege gesagt hat, wir müssen den Kapitalismus ausgesprochen begrenzen, wenn es nicht sogar gilt, ihn zu überwinden.
Das ist toll, dass du das ausgegraben hast, dass man daran erinnert wird.
Das ist nicht unbekannt für Leute, die sich mit der Union beschäftigen, kennt man das. Und es ist immer interessant, dass eben, das war natürlich denkbar, weil aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, aus der Erfahrung vor allem auch der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, dem Wissen darum, dass wenn ein entfesselter Kapitalismus, der nicht sozial abgesichert ist, der dann sogar in der Lage ist, den Nationalsozialismus zu befördern, weil die große Krise dazu führte, dass die NSDAP ungemeinen Zuspruch bekam, das war auch eine Erkenntnis, die viele in der CDU-CSU veranlasste zu sagen, so, wir müssen Grenzen einziehen. Und wenn wir heute noch dran denken, dass auch die ökologische Frage natürlich wirklich die Grundfrage aufwirft, inwieweit ist das eigentlich mit unserem Kapitalismus zu bewältigen? Daran sieht man, dass die Position der Linkspartei insofern etwas völlig anderes ist in dieser Kapitalismuskritik als eine echte Demokratiefeindschaft in Teilen der AfD.
Und die Linke ist aber natürlich nicht nur für Merz jetzt irgendwie eine Herausforderung, sondern vor allem für die SPD, würde ich sagen. Also eine starke Linke setzt natürlich auch die SPD unter Druck, die ja gerade eigentlich sich erneuern müsste oder neu positionieren müsste.
Absolut. Die Linke hat das große Los gezogen. Und ich würde sogar weitergehen. Sie ist sogar auch ein großes Problem für die Grünen. Die Linkspartei hat ja, und das hat sich ja auch schon im Wahlkampf gezeigt, sie konnte mit durchaus auch, ich nenne das hier rustikale Position, man kann es aber übrigens auch in Teilen linkspopulistische Position nennen, sie konnte, nenne es auch meinetwegen Krachledern, sie konnte richtig agieren, weil Merz, wie wir es ja damals auch diskutiert haben, das ganze Parteienfeld sehr nach rechts gezogen hat, auch mit seiner Migrationspolitik. Dadurch wurde ein Feld frei, in dem die Linkspartei sehr den Finger in die Wunde legen konnte. Beispielsweise gerade was die Mietenproblematik.
Soziale Gerechtigkeit ist ja eigentlich ein
urlinkes Thema. Ja. Und dieses Thema, das sich in vielen Feldern, denken wir beispielsweise daran, dass ja Clara Geiwitz die Bauministerin war, enorme Neubauten versprochen hat, Wohnungen 400.000 pro Jahr, aber beileibe nicht eingehalten. Und da konnte die Linkspartei natürlich natürlich auch gerade für eine junge Klientel, die große Schwierigkeiten hat, als Studierende Wohnung zu finden, konnte sie sehr den Finger in die Wunde legen. Also sie profitiert mit ihrer direkten, harten Ansprache enorm davon. Übrigens auch von der Gegnerschaft zu Merz. Das macht es ihr leicht. Während die Grünen interessanterweise, ich nenne es ja eine Sandwich-Position, sie sind eingeklemmt. Sie sind einerseits in vielen Koalitionen mit der Union, Nordrhein-Westfalen vor allem, mit Hendrik Wüst, aber auch in Schleswig-Holstein. Das heißt, und sie sind obendrein aus ihrer Tradition ausgesprochen verantwortungsethisch orientiert. Sie wollen also in Regierung tätig sein. Das heißt, sie stecken besonders in der Klemmung. Und am allermeisten natürlich die SPD. Die SPD an der Regierung, die jetzt vor allem ein riesiges Problem hat, dass sie versuchen muss, wieder eine klare sozialdemokratische Ansprache zu finden. Es ist ja nicht nur die Tatsache, über die ich ja in dem Text auch ein Stück weit diskutiere, wie sehr Klingbeil die SPD auf sich alleine zugeritten und zugeschnitzt hat und auch Leute abserviert hat, die eigentlich starke Minister hätten sein können. Das ist die eine Sache, die ich als Problem ansehe. Aber es geht um ein fundamentaleres Problem. Was ist eigentlich noch die Aussage der SPD? Was ist ihre Stoßrichtung? Was ist ihre Kernklientel? Und da geht es natürlich auch darum, das, was dramatisch passiert ist, dass die AfD ein Stück weit zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpartei geworden ist, wieder anzugreifen.
Also 1,5 Millionen Wähler sind von der SPD zur AfD abgewandert.
Enorm, enorm. Und das weiß natürlich auch die SPD. Und das macht aber auch ihr Dilemma aus. Und Klingbeil hat sich da ein Stück weit auch schon sehr klar positioniert. Er wurde ja in der Partei von links angegriffen. Gerade die NRW-Linken haben ihn sehr kritisiert, gesagt, erstens, dein Umgang mit Esken war ein Problem, du bleibst an der Spitze, beziehungsweise wirst immer stärker, der totale Klingbeil, und Esken wird abgemeiert. Das war nicht nur aus Sympathie für Esken, sondern das war auch eine Machtkritik an Klingbeil. Zum einen, aber es war natürlich auch eine Kritik an seinem eher realpolitischen Kurs. Man könnte das auch noch erneuern und verschärfen, wenn du dran denkst, wie sehr er sich außenpolitisch, was ich übrigens richtig finde, ich bin ganz bei seiner Position, wie sehr er sich aber außenpolitisch an die Seite nur von Pistorius gestellt hat, Mützenich beispielsweise, sein Vorgänger als Fraktionschef und eigentlich der Linksausleger in Sachen Abrüstung, hat nicht mal mehr den Ausschussvorsitz im Auswärtigen bekommen. Das heißt, Klingbeil hat die Partei schon sehr auf einen realpolitischen Kurs in der Friedensfrage, also ja, in der Verteidigungsfrage muss man deutlicher sagen, in der Unterstützung der Ukraine klargemacht, wo er sehr nahe steht bei Pistorius, bei Wadefuhl und bei Merz. Da ist eigentlich passt wenig an Papier zwischen die. Und auf der anderen Seite auch in der Innenpolitik. Auch da, er als Finanzminister hat auf dem NRW-Parteitag was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, sehr harsch, ich werde nicht Linker werden. Ich werde nicht, ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich Linker, man könnte auch dazu fügen, auch nicht Grüner werde. Denn er will eigentlich die SPD eher wieder klassisch zur Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter machen. Ich würde sagen, in der Helmut-Schmidt-Tradition eher als konservative Partei, damit sie nicht mehr Leute gehen AfD abwandern lässt. Das hat auch eine gewisse strategische Berechtigung. Es ist bloß die Frage, was dabei über die Klinge geht. Und ich sehe beispielsweise in der Umweltpolitik mit einer Besetzung mit Carsten Schneider oder auch in der Entwicklungspolitik mit einer doch noch sehr jungen Ministerin, bei der man doch Zweifel haben muss, ob sie das Amt in den Griff kriegt, da sehe ich nicht die beste Besetzung. Und das finde ich wieder in der Sache fatal für die beiden großen wichtigen Felder Umweltpolitik und Entwicklungspolitik, aber auch für die SPD.
Und wenn man jetzt sich anschaut, dass es nach Scholz sozusagen stetig bergab ging mit der SPD, die Frage ist eben nach 4 Jahren Legislatur als Juniorpartner von so einer starken, sehr konservativen CDU, was die SPD da alles an Kröten schlucken wird, ob sie denn überhaupt noch wiederzuerkennen
ist. Genau, das ist die ganz große Sorge, was unter Merkel ja wiederholt passiert ist. Die Kannibalisierung der SPD, das Schrumpfen der SPD, übrigens auch der FDP. Das war ja die Regel in der Merkel-Ära. Die große Frage wird sein, kann die SPD das diesmal verhindern? Und es gibt eine zweite Frage, die uns dann auch für die nächsten Jahre natürlich enorm interessieren muss. Wie weit kannibalisieren sich die drei linken Parteien? Also, wie du es angedeutet hast, gewinnt die Linkspartei nur zulasten der SPD? Also, ist das ein Nullsummenspiel?
Weil die Wähler sich quasi
weil die sich verschieben im linken Spektrum, dann haben sie nichts davon. Dann bleiben die bei 40%, die sie gerade momentan haben. Und das reicht, wie wir wissen, bei weitem nicht fürs Regieren. Wir haben aber eine rechte Mehrheit, das darf man nie vergessen. Und das werde ich in einem der nächsten Hefte ausdiskutieren. Und beschreiben ist natürlich auf der rechten Seite längst die Frage im Raum, wie können wir denn das zum Regieren bringen? Aber auf der linken muss die Frage natürlich auch virulent sein. Und es darf eben kein Nullsummenspiel sein. Die Linke muss durchaus zulasten der CDU-CSU gewinnen. Also eigentlich hat Klingbeil in einem Punkt sehr recht. Wenn er nicht in der Mitte gewinnt, wenn er also nicht der Union einiges wieder abnimmt, vielleicht sogar auch der AfD, dann wird es für die linken Parteien eh nicht zum Regieren reichen. Weil wenn er nur von der Linkspartei was abholt oder von den Grünen, dann hat der linke Block nichts davon. Also es muss sich die Linke auch wieder in der Mitte vergrößern, damit es eines Tages wieder die Chance auf Regierung links von der Union gibt.
Wie sieht das in 4 Jahren aus nach deiner Prognose? Werden wir nach so einer extrem konservativen Legislatur möglicherweise wieder mehr, wird das Pendel wieder umschlagen?
Das ist eben die ganz große Frage und ich gebe zu, ich bin da ausgesprochen skeptisch, weil letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rechtsverschiebung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass sie sich quasi auf links umpolt, ja verlangen würde, dass erstens die SPD tatsächlich sehr viel stärker wird als die Union. Die SPD müsste der Union wieder enorme Mittel abnehmen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil warten wir mal ab, wie Merz sich verhält. Und er ist ja zu allem Möglichen in der Lage, das muss man auch dazu sagen. Also das ist die große Unbekannte und auch ein Stück weit die Loose Cannon, die lockere Kanone für die Union. Da kann man auch viel erwarten. Aber ich bin noch nicht sicher, ob es der SPD gelingt, sich in diesem Verhältnis gegenüber der Union wirklich zu behaupten. Wenn ihr das gelingt, vielleicht weil sie seriösere Politik macht, weil sie die Mitte stärker besetzt. Und dafür hat sie auch durchaus ja ein paar Optionen. Ich mache mal die Figuren stark, die da sind. Das ist schon das Trio Klingbeil, Baas, Pistorius. Das sind drei Profis. Bei Baas wird man sehen, die hat das erste Mal im Ministerium. Aber Pistorius wird ein Sympathieträger bleiben. Und Klingbeil, vielleicht wächst er in die Rolle der starken Figur. Das wird entscheidend sein, ob es dieser Phalanx gelingt, mehr Seriosität, stärker die Mitte zu verkörpern und auf diese Weise der Union etwas abzunehmen. Wenn das gelingt, dann kann natürlich in 4 Jahren auch wieder eine linke Perspektive denkbar sein.
Na gut, werden wir sehen.
Danke dir, Karin. Unbedingt, freue mich. Wir sprechen uns wieder, später, nicht erst in 4 Jahren.
Danke, Albrecht.
Ich danke dir.
Die künstliche Intelligenz, KI, löst Euphorie bei den einen und Ängste bei den anderen aus. Und weil wir quasi dabei zuschauen können, wie die KI Tag für Tag besser wird, kommt immer häufiger auch die bange Frage, ob und wenn ja, wann eine Superintelligenz entsteht, die die Menschen in allem übertreffen wird. Welche Gefahren die real existierende KI aber schon heute für unsere demokratischen Gesellschaften birgt, darüber spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Ferdinand Muggenthaler, der darüber in der Juni-Ausgabe geschrieben hat. Hallo Ferdinand.
Hallo Karin.
Ja, die Hälfte der Deutschen, schreibst du, nutzt bereits KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT. Fast 10% der Deutschen nutzen das sogar mehrmals täglich. Gehörst du auch dazu?
Nein, nicht mehrmals täglich, aber ich benutze es natürlich schon allein, um für meinen Artikel zu recherchieren. Und weil du das gesagt hast, gleich von der Weg, man kann natürlich gleichzeitig fasziniert und besorgt sein. Und ich glaube, ich gehöre zu diesem Teil der Menschheit.
Ja, das war wahrscheinlich auch die Motivation, diesen Artikel dann zu schreiben.
Ja, die Motivation, den Artikel zu schreiben, ist noch viel größer, weil ich denke, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, die KI ist ein vorübergehendes Phänomen, das ist ein Hype, der wird vorübergehen, was man vor 2 Jahren noch sagen konnte vielleicht. Aber jetzt ist offensichtlich, dass sie so gut wird, dass sie auch in die Arbeitsprozesse eingreift und eben unsere Kommunikation verändert.
Also bei der Arbeit sieht man ja ziemlich deutlich, wie da die KI auch Schritte übernimmt. Aber sind wir denn darauf vorbereitet, dass unsere Kommunikation sich auch verändert?
Wir sind überhaupt nicht vorbereitet, weil wir ja auch die Leute, die die KI entwickeln, nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Man kann da sehr viel spekulieren und wir sehen ja schon einiges, aber es geht auch so rasend schnell, dass wir kaum die Möglichkeit haben, da hinterherzukommen als Gesellschaft. Und die KI, so wie wir sie jetzt erleben, also die generative KI in Form von Chatbots wie ChatGPT oder Gemini oder anderen oder DeepSeek aus China, die sind ja so wahnsinnig menschlich. Das heißt, die schleichen sich in unseren Alltag ein und wir denken vielleicht gar nicht drüber nach, was das verändern kann, weil das sind ja praktisch und mit denen kann man sprechen. Und ich kenne auch Leute, die sagen dann Chatty und sind irgendwie so ganz familiär mit den Chatbots. Und dabei kommt vielleicht zu kurz zu sehen, was das doch für eine ganz schöne Umwälzung bedeutet, die Einführung von KI-gesteuerten Chatbots in unsere Kommunikation.
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, diese Vermenschlichung der Technik. Aber wenn jetzt jemand ein funktionierendes soziales Umfeld hat und den Chatbot, den er ab und zu nutzt, einfach Chatty nennt, ist das nicht eher rührend? Also wo siehst du da die Gefahr?
Also das ist rührend, klar, aber was bedeutet das? Erstens für die Manipulierbarkeit von Menschen ist es ja schon so, dass man nennt das Machine Bias. Viele Leute schnell denken, die KI ist sowieso besser als andere Menschen und das auch nicht mehr überprüfen. Gleichzeitig wissen wir, dass die KI immer noch halluziniert, sagt man, also irgendwelche Sachen erfindet, die aber sehr glaubwürdig klingen. Und dass, wenn man sich das auf einer theoretischeren Ebene anschaut, wenn wir immer weniger den Kontakt zu unseren Mitmenschen haben, sondern über die KI oder nur noch mit der KI sprechen, und da geht ja die Tendenz hin, wenn man das weiterdenkt, dann wie schaut noch ein demokratischer Diskurs aus? Wie verständigen wir uns als Menschen, was wir wollen, was wir mit der KI wollen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke schon, angesichts dieser rasanten Entwicklung sollte man immer wieder innehalten und schauen, wo kann das hingehen und überlegen, was könnten wir eigentlich als Gesellschaft und sollten als Gesellschaft tun, damit die KI bzw. die Leute, die sie in die Welt setzen, nicht die Kontrolle immer mehr übernehmen über das, was auf dieser Welt passiert.
Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass die KI eigentlich nur ein Werkzeug ist und dass man sich fragen muss, in wessen Händen ist dieses Werkzeug? Und du hast eben auf die Gefahr von Manipulationen hingewiesen.
Ich würde da gerne gleich einhaken. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man besprechen muss. Das eine ist, dass die KI als Werkzeug und in der Kommunikation als Manipulationswerkzeug verwendet werden kann. Die aktuelle US-Regierung benutzt es ja schon, um mit KI große Datenmengen zu durchsuchen, um Leute zu finden, die sie dann abschieben wollen oder rauswerfen, weil sie sich falsch geäußert haben politisch. Also als Überwachungstool, und in China passiert das Gleiche. Das zweite Ding ist, wenn die KI gar nicht bewusst dafür verwendet wird, aber allein so, wie sie strukturiert ist, unsere Kommunikation verändert. Also im Sinn von Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft, dass das eben dazu führt, dass wir vereinzelt und personalisiert mit der KI sprechen und die direkten menschlichen Beziehungen abgebaut werden. Und man kann sich noch überlegen, was das für andere Effekte auch noch hat. Wir wissen es ja noch nicht, aber auf jeden Fall muss man sich das klar machen, dass das eine ganz schöne Veränderung ist, wenn plötzlich die KI als personalisierter Akteur in der Kommunikation auftritt. Weil Massenmedien bisher und auch Social Media waren ja im Wesentlichen Menschen, die gesprochen haben. Und deren Botschaft wurde anders verteilt, über Fernsehen, Radio oder eben über Social Media. Aber jetzt ist der KI-Chatbot, der tatsächlich ins Gespräch eingreift. Der ist zwar noch gesteuert von Firmen, aber das, was der ausspuckt, das steuern die ja nicht bewusst. Sie können versuchen, das zu manipulieren, so wie Musk das macht, müssen sie aber gar nicht unbedingt. Und das heißt, wir haben plötzlich künstliche Akteure in unserer gesellschaftlichen Kommunikation.
Aber Akteur, das bedeutet doch, dass da jemand tatsächlich bewusst agiert.
Ja, Akteur. Akteur insofern, als er diese Programme, die sie ja letztlich sind, auftreten und sich selber ausdenken, was sie sagen.
Okay, aber wenn da jetzt nicht eine Partei oder eine Firma oder sowas hintersteht, die der KI vorgibt, in welche Richtung sie gehen soll, dann ist doch eigentlich unsere Kommunikation mit der KI so eine Art Spiegel. Ein Spiegel von all dem, was wir da so reingeben. Oder?
Das ist ein Spiegel dessen, aber es ist eben, da kann man sich natürlich streiten, wie weit es geht, aber es generiert ja aus den vielen Daten, die es gefüttert haben, schon eigenen Text. Und zum Beispiel hat die Tendenz im Moment noch, kann sich auch wieder ändern, immer den Nutzer zufriedenzustellen. Also dann auch
sich einzuschleimen, ne?
Sich einzuschleimen, das funktioniert mal besser, mal weniger gut, aber das Prinzip ist sozusagen inhärent den Chatbots, die wir da haben. Und was macht es mit uns, dass wir immer umschmeichelt werden? Wir wollen dann vielleicht, und diese Tendenzen gibt es bei einigen, lieber nicht mit unbequemen, tatsächlichen Menschen sprechen, die widersprechen und nicht so aufmerksam sind und so. Und ChatGPT oder andere Programme als Freund sind immer da, immer freundlich und haben immer eine Antwort parat, selbst wenn die vielleicht nicht stimmt, aber dann überprüfen wir es nicht mehr.
Das also das heißt, du siehst wirklich eine Auswirkung auf unser soziales Miteinander.
Ja, also ich glaube, es gibt das schon, aber wie stark es ist, hängt natürlich davon ab, wie bewusst wir damit umgehen. Also mein Hauptanliegen ist, verharmlost diese Geschichte nicht, sondern schaut es euch an. Das ist tatsächlich eine große Veränderung. Das kann natürlich auch positive Effekte haben und so, aber sich das klar zu machen ist wichtig, weil es natürlich unsere Gesellschaften, unseren gesellschaftlichen Kommunikationsraum verändern wird.
Und wenn man das aber positiv aufgreift, was ja auch schon passiert, da fällt mir jetzt so spontan ein, es wird ja auch für Therapiezwecke genutzt, ne? Also da macht man sich ja das genau zunutze, dass die Menschen Vertrauen zum Chatbot haben.
Ja, ist natürlich bitter, wenn dass es nicht genug menschliche Therapeuten und Therapeutinnen gibt, die Leute, die es brauchen, behandeln können.
Also bei einfachen Problemen wird es, glaube ich, auch nur eingesetzt. Also nicht.
Ja, aber es wird natürlich immer besser, aber man muss sich klar machen, das ist ein weiterer Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, das ist eben nicht einfach nur eine Nachbildung von einer menschlichen Therapeutin zum Beispiel. Ich habe auch gesprochen mit Leuten, die Programme entwickeln, Softwareentwicklern, die sagen, die sind super, diese Programme, aber die machen auch ganz komische Fehler, die wir nicht erwarten, weil es ist eben nicht einfach wie eine menschliche Intelligenz, wo wir das ganz gut einschätzen können, welche Fehler macht ein Mensch normalerweise, wie reagiert er? Und diese Programme schreiben funktionierende Software, aber haben dann eigenartige Fehler. Und deswegen sprechen die Leute, aber auch andere wie Harari, Yuval Harari, der sich auch damit beschäftigt hat, von Alien Intelligence, also fremdartiger Intelligenz. Also mal, auch wenn die sehr menschlich daherkommen, darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich anders funktioniert und deswegen die Probleme und die Fehler und die Halluzinationen, von denen man ja dann auch spricht, also die Lügen, könnte man auch sagen, oder die Fantasie, die so ein Chatbot entwickelt, das sind natürlich alles vermenschlichte Begriffe, aber die sind eben anders als menschliche Fantasie, als menschliche Lügen, auch wenn ein das, was der sagt, noch sehr menschlich vorkommt, man deswegen schnell auch so ein Vertrauen aufbauen kann.
Also im Prinzip geht es auch darum, das weiterhin menschlich zum Beispiel zu kontrollieren, zu eine Supervision zu machen. Wir können auch gleich nochmal über Gesetze sprechen. Ich würde trotzdem jetzt nochmal auf den weiteren Punkt eingehen, den du geschrieben hast. Was siehst du konkret für eine Gefahr daraus für die Demokratie?
Also vorerst sehe ich vor allem die Gefahr, dass tatsächlich zur Manipulation und Überwachung eingesetzt wird. Man kann sich vorstellen, das ist heute ja schon leicht möglich, dass KI-Chatbots als Wahlkampfhelfer eingesetzt werden und dann die Leute einzeln individuell angesprochen werden von KI-Chatbots, die genau das Argument finden, was dich überzeugt. Also es gibt schon so erste Experimente, wo Chatbots eben überzeugender sind als Menschen, um die politische Meinung von jemand zu beeinflussen. Früher war das noch gibt es jetzt schon länger Bots, aber die waren entweder weniger überzeugend oder man musste eben Leute anstellen und das war viel umständlicher als jetzt, kann man die KI eben eigentlich anstellen zur Manipulation. Man kann sie aber auch anstellen, um große Datenmengen zu analysieren, das heißt als Überwachungstechnologie und entsprechend Dissidenten rausfinden. Das ist auch eine Gefahr für die Demokratie, aber es ist auch eine prinzipielle Gefahr, wenn so eine Technologie so wichtig wird für die Gesellschaft, aber von ganz wenigen Firmen kontrolliert wird.
Ja, aber letztlich ist doch die Gefahr vor allem nur dann groß, wenn bestimmte Firmen da den Markt dominieren. Solange es da eine Konkurrenz gibt und vielleicht auch mehrere Firmen Modelle anbieten und Tools anbieten, sehe ich jetzt die Gefahr vielleicht gar nicht so groß an.
Zwei Sachen. Also wieder beides. Es geht natürlich um die KI als Werkzeug von mächtigen Firmen und die Dynamik ist ja auch, dass die dann halt vor allem erstmal dann irgendwann Geld verdienen wollen und dann natürlich im Sinne von den Werbetreibenden, von denen sie Geld kriegen, das manipulieren und unsere Daten verwenden, um die KI besser zu machen. Das ist ja nicht unbedingt eine politische Beeinflussung, ist aber trotzdem eine unglaubliche Macht und kann natürlich die Tendenz, die wir jetzt schon haben bei der Google-Suche oder in Social Media, dass uns dann immer wieder die Sachen angezeigt werden, die wir vielleicht am leichtesten kaufen. So, das ist ja auch eine Art von Manipulation. Und das politisch weitergedacht ist eine Gefahr für die Demokratie. Aber das andere ist, auch wenn die es gar nicht so bewusst einsetzen, die kontrollieren die KI eben nicht mehr. Das ist ja genau der Punkt, dass das eine Software ist, wo sich nicht mehr genau nachvollziehen lässt, wie sie funktioniert, wie sie auf das kommt, was sie uns dann mitteilt.
Also ein gewisses anarchisches Element. Kann auch sein, dass das sich entgegen der eigentlichen Absicht der Erfinder dann richtet.
Genau, also wenn man die chinesische KI fragt, DeepSeek habe ich auch probiert, wenn man was zum Tiananmen-Massaker erfahren will, dann sagt er, kann ich nicht antworten. Wenn man aber dann anders fragt und so, wo sind denn die Gefahren der KI, wenn sie in autoritären Regimen eingesetzt werden? Und dann sagt auch die chinesische KI, ja, in China ist es eine große Gefahr, dass ein Regime, das sowieso alles kontrollieren will, dass das zur Kontrolle einsetzt. Das heißt,
man trickst dann quasi die KI
aus. Man kann die auch austricksen, klar. Man kann, das ist natürlich auch das Lernen des Umgangs damit.
Ja, diesen Umgang versucht man ja auch schon zu regeln. Es gibt auf EU-Seite ja schon einige Rahmengesetze. Da wird also auch zum Beispiel festgelegt, dass Algorithmen offengelegt werden müssen von diesen Firmen, wie sie funktionieren. KI soll immer transparent gemacht werden, damit die Verbraucher nicht in die Irre geführt werden. Hast du das Gefühl, das reicht aus?
Nein. Aber ich meine, stehen halt die Chancen auch schlecht, dass es irgendwo, insbesondere international, bessere Regeln gibt. Also unter Biden gab es noch den Versuch, mit den Chinesen was zu vereinbaren, dass sie KI kontrollieren, weil da geht es ja auch nochmal um Waffentechnik, das ist ein Gebiet, über das wir heute gar nicht sprechen können. Aber natürlich bräuchte man im Grunde eine internationale Regelung und die EU-Ansätze sind ein erster Schritt, aber die werden auch durchlöchert, weil die EU die Angst hat, abgehängt zu werden in dem Wettlauf um KI. Aber man muss sich schon dann ein bisschen, glaube ich, zurücknehmen und zu sagen, okay, wir brauchen auch eine souveräne KI, wo nicht die ganzen Daten unkontrolliert irgendwo anders lagern, wo wir auch wissen, wie sie funktioniert, wo man eingreifen kann. Und da müsste man dann halt zumindest ein bisschen Verlangsamung in Kauf nehmen, weil sonst sind wir wirklich auf einem Höllenritt in eine KI-Zukunft, wo wir nicht genau wissen, was passiert.
Im Grunde müssen wir davon ausgehen, dass die KI ja so schnell entwickelt wird, dass eigentlich eine Gesetzgebung immer hinterherhinken wird. Kann man nicht einfach auch sagen, die Konkurrenz, die derzeit existiert, weil ja wirklich alle in dem Bereich forschen und da unheimlich Gas geben, dass die Konkurrenz möglicherweise dazu führt, dass man sich gegenseitig unter Kontrolle hält?
Das ist das optimistische Szenario. Man kann natürlich genau so gut sagen.
Du weißt, ich versuche immer, das Optimistische zu finden.
Dass damit auch Produkte oder KI-Systeme auf den Markt gebracht werden, die eben nicht ausreichend getestet werden und dann alles Mögliche anstellen. Also wir hatten ja schon das Beispiel von KI-Systemen, die Jugendliche zum Selbstmord ermuntern. Das ist schon tragisch genug, aber wenn man sich das jetzt in einem breiteren Setting vorstellt, dann kann natürlich auch, können die alles Mögliche auslösen. Oder wenn die KI-Systeme dann eingesetzt werden bei selbstfahrenden Autos oder bei Waffensystemen und dann eben doch nicht genau das machen, was sie sollen, da haben wir dann schon große Probleme durch die Geschwindigkeit und die werden nicht durch die Konkurrenz besänftigt, sondern im Gegenteil durch die Konkurrenz angetrieben.
Aber irgendwie müssen wir ja jetzt schon noch Wege finden, damit umzugehen. Hast du denn jetzt so zum Ausblick vielleicht noch Tipps oder Tricks für die Hörerinnen und Hörer, wie man die KI dann doch optimal und sinnvoll und kontrolliert nutzen kann?
Naja, also erstmal würde ich sagen, man muss nicht alles ChatGPT fragen oder ein anderes Programm, was man anders rausfinden kann, allein wegen der Energiebilanz. Und wenn man es benutzt, dann sich bewusst sein, dass, obwohl sie immer besser werden, die immer wieder gute Lügen einem auch auftischen.
Aber ich würde ja das dann nicht kontrollieren. Oder soll ich ihn selber fragen? Soll ich den Chatbot selber fragen?
Das kann man auch machen. Das ist auch wie man, gebt mir immer überprüfbare Links zu dem, was du behauptest. Und dann auch mal nachschauen, steht da wirklich das, was ist? Weil es gibt immer wieder Sachen, wo die eben was erfinden, um einen Wohlwollen zu stimmen, sich einschleimen, was gut klingt, aber was gar nicht wahr ist. Und sich halt nicht so tief reinziehen lassen, dass der Chatbot ein Ersatz für den Kontakt mit echten Menschen ist. Das wäre schon mein Rat.
Schön, Ferdinand, dass wir hier nochmal von Face-to-Face unter vier Augen sprechen konnten. Toll, dass du da warst im Podcast. Herzlichen Dank für das total interessante Gespräch und ja.
Ja, nichts zu danken. Man könnte dadurch immer weiter reden. Und seit ich den Artikel geschrieben habe, ist schon wieder viel passiert und es verbessert sich und so weiter. Aber damit bewusst umzugehen, ich glaube, da haben wir keine Alternative dazu, weil stoppen lässt sich's nicht mehr, aber vielleicht eben doch noch einhegen. Und solange es keine gesellschaftliche Lösung gibt, müssen wir persönlich bewusst mit dieser neuen Technik umgehen.
Also Kopf einschalten.
Kopf einschalten.
Alles klar. Danke.
Bitte.
Albanien galt früher als Armenhaus Europas. Heute ist das kleine Land an der südlichen Adria der Liebling von Touristen und auch Investoren. Denn der albanische Ministerpräsident Edi Rama, der gerade zum vierten Mal in Folge gewählt wurde, will sein Land mit aller Macht für die EU attraktiv machen. Wie und zu welchem Preis? Darüber spreche ich jetzt mit der freien Balkan-Korrespondentin und Buchautorin Franziska Tschinderle. Sie lebt und arbeitet in Tirana. Hallo Franziska.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Edi Rama, der wiedergewählte Ministerpräsident, der gibt sich ja eher unkonventionell. Er ist 2 Meter groß, ehemaliger Künstler und Basketballer. Wer ist dieser Mann? Wofür steht er eigentlich?
Rama ist ein Mann, der im Ausland und insbesondere in der EU ein ziemlich positives Image hat, vielleicht weil er als Politiker eben sich sehr unkonventionell gibt. Rama ist ein PR-Stratege, er weiß ganz genau, wie er sich in Szene setzt und er ist eben aufgrund der Art und Weise, wie er sich auf Social Media gibt und auch im Wahlkampf auf jeden Fall ein unkonventioneller Politiker. Das ist aber auch Teil der Rama-Show und das ist auch ein bisschen Problem an der Person Rama, weil viele dieses Image von ihm wahrnehmen, aber sich wenig damit beschäftigen, wie er eigentlich Albanien regiert, jetzt seit 12 Jahren. Er steuert jetzt in die vierte Amtszeit und es gibt durchaus berechtigte Kritik an Rama, die eben im Ausland aufgrund seiner schillernden Persönlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Nämlich, dass er in seiner Partei, der Sozialistischen Partei, eigentlich die zentrale Machtfigur ist, angeblich wenig Widerrede duldet und auch im Land selbst unglaublich mächtig geworden ist, was sich auch in den Wahlen gezeigt hat.
Aber bei den Wahlen hat er offensichtlich genau den richtigen Nerv getroffen bei den Albanern, denn er hat ihnen versprochen, er führt Albanien in den nächsten 5 Jahren in die EU, also bis 2030. Weil die Albaner ja wirklich in die EU wollen, also 90% unterstützen, das war das wahrscheinlich genau die richtige Mobilisierung. Wenn man aber bedenkt, dass es bis auf Kroatien kein anderer Balkanstaat bisher in die EU geschafft hat, warum sollte das gerade Albanien gelingen?
Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das Albanien wahrscheinlich auch nicht einhalten wird. Man muss sich vielleicht ein bisschen die Karte vom gesamten Westbalkan anschauen, wo die anderen 6 Beitrittskandidaten stehen. Und Albanien hat, glaube ich, auch deswegen gerade so ein Momentum, weil weite Teile der restlichen Beitrittskandidaten aufgrund von historischen, ethnischen, territorialen Streitigkeiten blockiert sind, beziehungsweise seit Jahren nicht vorankommen. Die restlichen Beitrittskandidaten sind ja auch aus der Erbmasse Jugoslawiens entstanden, haben also aufgrund der Balkankriege eine recht schwierige Vergangenheit zu schultern. Und Albanien ist so ein bisschen der Außenseiter. Die hatten ihren eigenen kommunistischen Sonderweg. Das heißt, Albanien ist außenpolitisch und was die Nachbarschaft betrifft, nicht wirklich blockiert. Und auch deswegen hat das Land gerade so ein Momentum. Man muss aber auch sagen, es werden jetzt Beitrittskapitel und Cluster geöffnet. Das heißt aber nicht, dass die jetzt auch sofort geschlossen werden. Das heißt, bis 2030 der Beitritt, den halten viele für höchst unrealistisch.
Aber das hast du ja gerade auch angesprochen, diese strategische, die geostrategische Position Albaniens. Das ist ja kein offizielles Kriterium, aber es könnte eben sein, dass das am Ende vielleicht auch wirklich einen Ausschlag gibt. Also Albanien liegt auf dem Weg in den Nahen Osten sehr strategisch. Es hat keine großen Verbindungen zu Russland, anders als andere Balkanstaaten. Das macht es ja für die EU total attraktiv.
Deswegen steht Rama auch innerhalb der EU deutlich besser da als beispielsweise Aleksandar Vučić, der Präsident Serbiens, der ja außenpolitisch zwischen den Stühlen sitzt, irgendwo zwischen der EU, China und Russland. Rama gibt sich da als klassischer pro-westlicher Loyalist. Nach der Wahl hat er auch einen riesigen Gipfel abgehalten in Tirana, wo sozusagen die Creme der europäischen Führungspersönlichkeiten, Staatschefs und Chefinnen in Tirana waren. Und Rama gibt sich so als dieser Leader, der niemals mit irgendwelchen strategischen, sagen wir mal so, Feinden der EU liebäugeln würde. Aber nochmal, das ist Teil auch seiner Show und auch Teil des Problem-Ramas, weil niemand so genau hinschaut, was innenpolitisch in Albanien passiert. Und das ist natürlich die Angst von vielen Menschen in Albanien, die wirklich an ein demokratisches Land glauben, an ein Land, das der EU beitritt wegen Reformen, dass sie sagen, also wir fürchten uns davor, dass wir eines Tages einfach nur aus geopolitischer Notwendigkeit beitreten, aber wirklich fit dafür sind wir eigentlich noch nicht. Und das ist die große Sorge, weil im EU-Beitritt geht es ja eigentlich um die Kopenhagener Kriterien. Also wie ist es um den Rechtsstaat bestimmt, wie ist es um den Markt bestimmt und alle weiteren Konditionen, die man einfach braucht, um der EU beizutreten. Und da haben viele jetzt Angst, dass das auf der Strecke bleiben könnte seit dem Krieg in der Ukraine.
Da passt natürlich die Show, die Edi Rama jetzt auf diesem Gipfel in Tirana abgezogen hat, auch ins Bild. Da hat er sich, ist er auf dem roten Teppich vor Giorgia Meloni, der italienischen Ministerpräsidentin, auf die Knie gefallen. Vielleicht als Zeichen der Dankbarkeit, weil Italien ja Albanien damit beauftragt hat, 2 Flüchtlingslager zu errichten. Ist auch das Teil der Strategie, sich Europa anzudienen und zu sagen, hier, wir können euch helfen, das Flüchtlingsproblem zu lösen?
Absolut. Also wenn Aleksandar Vučić so ein bisschen eine Quelle der Destabilisierung auf dem Balkan ist, dann versucht sich der Edi Rama so als der Solution Maker anzubieten. Ganz egal, ob diese Lösungen in der Praxis funktionieren oder nicht. Weil wenn wir uns anschauen, was diese Flüchtlingslager gebracht haben, dann muss man ehrlich sagen, da haben die italienischen SteuerzahlerInnen wahnsinnig viel Geld in den Sand gesetzt für Lager in Albanien, die jetzt weitgehend leer stehen. Und trotzdem glaube ich, dass Rama davon profitieren wird, weil er eben sagt, Wir sind zwar noch nicht in der EU, aber wir sind Teil der NATO und wir sitzen mit am Tisch und wir wollen Teil dieser großen polarisierenden Fragen sein, die die Welt und die Europa spaltet, nämlich auch Migration vorneweg, aber auch jetzt mit dem TikTok-Verbot zum Beispiel. Albanien hat TikTok verboten. Auch das ist etwas, das in westlichen Demokratien diskutiert wird. Und ich glaube, dass der Rama da sehr gut spürt, was irgendwie Zeitgeist ist und worüber gesprochen wird. Und er versucht da ganz gezielt Themen zu setzen. Und sein großer Vorteil ist, dass dann alle darüber reden, dass er Turnschuhe anhat oder irgendwie vor Meloni auf den roten Teppich kniet. Aber niemand fragt sich, okay, wie viel Chance hatte die Opposition? Wie kann denn das sein, dass die Sozialistische Partei schon wieder die absolute Mehrheit bekommen hat? Sind die wirklich so populär oder gibt es da auch Druck auf Staatsbedienstete? Also das ist Teil der Strategie, das zu überdecken mit diesen Bildern, mit diesen Slogans, mit diesen Themen. Und man nennt sowas ja Message Control, ne? Also in Österreich hatten wir da lange Diskussionen, Message Control mit Sebastian Kurz. Dann ist Edi Rama, der ist der Künstler der Message Control.
Und du hast das gerade erwähnt, dieses TikTok-Verbot. Das war ja auch ein Mittel, um Opposition klein zu halten. Weil ja die kleinen Parteien, die gar nicht so im Fokus stehen, gar keine Möglichkeit sonst haben, als über Social Media sich bekannt zu machen.
Das ist der Vorwurf. Offiziell sagt die Regierung, es geht rein um den Jugendschutz. Aber klar, der Vorwurf ist, dass das auch den Wahlkampf beeinflusst hat. Ich glaube aber, dass am Ende das größte Hindernis für kleine Parteien ist jetzt nicht das TikTok-Verbot, sondern dass Albanien ein extremst komplexes Wahlverfahren hat, das stark vereinfacht gesagt die Großparteien, also die PD und die PS, die Sozialisten und die Demokraten, sehr stark davon profitieren und kleine Parteien haben es wahnsinnig schwer, diese Hürden zu überwinden, die es da gibt und überhaupt Abgeordnete zu stellen. Und das ist der Grund, dass von diesen kleinen neuen Parteien, die sich versucht haben aufzustellen, die de facto nur 1 bis 2 Abgeordnete von den 140 gestellt haben, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das liegt einfach daran, dass die PS, die Sozialisten, unglaublich dominant sind in den Gemeinden. Die regieren in fast allen Gemeinden Albaniens mit und können da natürlich auch Staatsbedienstete mobilisieren. Teilweise ist der Vorwurf auch, dass sie Staatsressourcen benutzen und sind einfach wahnsinnig präsent. Und für kleine Parteien ist das wahrscheinlich die allergrößte Hürde, dann in diesen ganzen Gemeinden einfach ein Netzwerk aufzubauen.
Und das ist ja auch unheimlich schwer, dann gegen die nach außen hin sehr erfolgreich wirkende Regierung überhaupt anzukommen. Also was man jetzt hier von außen sieht, ist natürlich auch dieser enorme Wirtschaftsaufschwung, der in dem Land gerade passiert. Also mit 4% liegt ja Albanien sogar über dem Durchschnitt der EU an Wirtschaftswachstum. Wie ist das zu erklären? Und können da vor allem alle von profitieren?
Nein, natürlich können davon nicht alle profitieren. So ist das, glaube ich, auch im Kapitalismus generell. Aber dieser Wirtschaftsboom ist natürlich eine positive Sache. Es ist natürlich auch auf dem Tourismus zurückzuführen, an den sich, glaube ich, alle, egal ob sie Rama mögen oder nicht, in diesem Land klammern und natürlich darauf hoffen. Ich glaube, Albanien hofft, dass der Tourismus zu einem Wirtschaftszweig, dem Wirtschaftszweig der Zukunft wird. Dieses Wirtschaftswachstum ist natürlich auch jetzt stark zu erklären mit dem Bauboom in dem Land. Also es gibt einen immensen Bauboom, der auch oft zu Lasten der Natur geht und von dem natürlich auch nicht alle profitieren können. Es gibt einen unglaublichen Run-Sturm auf die Küste. Es werden überall Hotels gebaut, teilweise auch große Resorts. Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, mischt da auch mit. Das heißt, die größte Herausforderung ist, dass da die Infrastruktur mithalten kann, also auch die öffentliche Infrastruktur. Es reicht ja nicht einfach nur ein Hotel hinzubauen. Man braucht Wasserversorgung, man braucht Management, Recycling, Abwasserrecycling und so weiter. Und da ist Albanien auf jeden Fall noch nicht bereit für so einen Massentourismus, sagen wir mal. Und ich glaube, die Regierung hat auch keine klare Tourismusstrategie geliefert, in der sie sagt, welche Teile des Landes wie entwickelt werden sollen. Und derzeit ist alles noch ein bisschen chaotisch und jeder und jede, die ein Stück von diesem Boom abbekommen, bekommen den auch mutmaßlich auch durch Beziehungen zur Regierung.
Ich glaube, 14 Millionen Touristen werden dieses Jahr erwartet. Also bei 2,4 Millionen Einwohnern im Land, das ist schon enorm. Aber was du gerade gesagt hast, dass das eben auch nicht unbedingt auf legalem Wege abgeht, die Vergabe von solchen Baugrundstücken. Korruptionsbekämpfung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn jetzt ein Land in die EU aufgenommen werden möchte. Und bei Albanien wurde das ja sehr oft auch schon bemängelt. Was tut Albanien dagegen und tut es wirklich effektiv etwas gegen Korruption oder ist das nur Augenwischerei?
Also prinzipiell ist es so, dass Albanien etwas hat, das kein Beitrittskandidat hat und das ist eine sehr positive Entwicklung, die man hervorheben muss, die Rama auch nutzt. Das ist SPAC, das ist eine Sonderstaatsanwaltschaft, die sich um die Bekämpfung von eben genau solchen Korruptionsdelikten kümmert. Und SPAC ist so ein bisschen die Speerspitze der Justiz und so ein bisschen das Kronjuwel der EU-Integration Albaniens, weil SPAC, diese Sonderbehörde, Sonderstaatsanwaltschaft, auch eine Reihe von hochrangigen Politikern ins Gefängnis gebracht hat. Nicht nur von der Opposition, sondern auch aus dem direkten und nahe Umfeld von Rama selbst. Das heißt, weite Teile der Bevölkerung setzen auf SPAC. Edi Rama braucht SPAC, wenn er Albanien wirklich in die EU führen will. SPAC kann ihn selbst aber auch sehr gefährlich werden. Das heißt, es ist ein bisschen ein Monster, das er selbst geschaffen hat, das vielleicht am Ende ihn auch selbst auffressen könnte. Mal schauen. Obwohl es SPAC gibt, heißt es natürlich nicht, dass jetzt alles gut ist und es keine systemische Korruption mehr gibt. Also es gab zahlreiche Vorfälle von auch wirklich Korruption in einem sehr hohen Ausmaß, auch in Regierungskreisen. Und einer der zentralen Vorwürfe an die Regierung ist, dass Albanien auch ein Land ist, in dem massenhaft Geld aus dem Drogenhandel gewaschen wird. Und zwar genau in dieser auch boomenden Bauwirtschaft in Tirana. Und das ist etwas, mit dem sich auch einfache Leute jeden Tag beschäftigen, weil es das ja auch sie selbst betrifft, wenn in der Nachbarschaft plötzlich von einem Tag auf den anderen gefühlt Luxus-Towers, Luxushotels, Bürotürme aus dem Boden wachsen und immer weniger Platz eigentlich zur Verfügung steht für die Bürger und Bürgerinnen.
Es kommt natürlich jetzt auch wahrscheinlich viel darauf an, ob man die Bevölkerung überhaupt mitnimmt bei diesem Boom. Die Lebens- und Arbeitssituation der Albaner ist ja schon seit Jahrzehnten sehr schlecht. Seit den 90er Jahren wandern eigentlich mehr Albaner ab, als geboren werden. Hast du den Eindruck, dass dieser Boom, der da gerade passiert, oder auch die Aussicht auf einen EU-Beitritt, die Stimmung im Land etwas ändert? Dass die Leute Hoffnung haben, dass sie dann doch profitieren könnten, vielleicht auch von diesem Aufschwung?
Also so wie immer gibt es natürlich zwei Seiten der Medaillen. Mir fallen viele Menschen ein, die zurückkehren, die eine Idee haben, die ein Business eröffnen, die auch was Kleines machen, Initiativen, die vielleicht irgendwie die Häuser ihrer Eltern herrichten und Guesthouses draus machen. Also das gibt es, das passiert und da gibt es jetzt sicher viele Menschen, die davon profitieren werden. Gleichzeitig, wir haben über die Bauwirtschaft gesprochen, ist das natürlich ein Sektor, der leider auch unabhängig vom Tourismus funktioniert und wo es eben den großen Vorwurf gibt, dass da generell Schwarzgeld gewaschen wird. Ganz egal, ob Touristen kommen oder nicht. Das ist einfach ein Zweig und seit Jahren gibt es da die große Kritik, dass nicht alle, aber viele dieser Gebäude, die entstehen, nur aus dem reinen Grund entstehen, damit mit denen Geld gewaschen wird. Und da ist natürlich jetzt die Sorge, dass wenn jetzt auch noch Touristen ins Land kommen und viele Touristen ins Land kommen, dieser Kreislauf, dem Schwarzgeld gewaschen wird, noch weiter angetrieben wird. Weil jetzt kann man sagen, okay, jetzt kommen die Touristen, wir brauchen jetzt diese Gebäude. Man kann auch ein Hotel bauen und so tun, als würden da jeden Tag Menschen übernachten und in Wahrheit ist dem aber nicht so. Und der einzige Grund, warum dieses Hotel jemals gebaut wurde, ist Schwarzgeld. Und diese Trennlinie ist oft ganz schwer in Albanien zu erfassen. Als Journalistin muss man da natürlich genau hinschauen, aber die Bürgerinnen und Bürger machen da oft keinen Unterschied mehr. Also da fahren dann die Taxifahrer durch die Stadt und sagen Waschmaschine, Waschmaschine, Waschmaschine und zeigen quasi auf jedes Gebäude, obwohl das vielleicht auch gar nicht stimmen muss. Weil natürlich ziehen Menschen in die Stadt, natürlich gibt es jetzt immer mehr Airbnbs, natürlich kommen Touristen. Das heißt, es gibt einen realen Wirtschaftszweig, der in den nächsten Jahren existieren wird. Es gibt aber auch diesen illegalen Wirtschaftszweig, der schon lange existiert und durch Geld aus dem Kokainhandel getragen wird. Und die liegen oft nah beieinander und es ist sehr, sehr schwer zu erörtern, was ist. Und das wird, glaube ich, letzter Satz, einer der größten Hindernisse Albaniens auf dem Weg in die EU sein. Nicht nur per se die klassische Korruption, wie wir sie kennen, die es in jedem Land gibt, sondern genau dieser Wirtschaftszweig, der sich mutmaßlich aus den Erträgen und dem Geld aus dem Kokainhandel speist.
Das war Franziska Cindale, Auslandskorrespondentin und Buchautorin. Und dann sage ich nochmal herzlichen Dank nach Tirana.
Freut mich, danke.
schon wieder mit den drei Interviews. Wer jetzt Lust bekommen hat, das Heft zu lesen oder noch mehr zu lesen, da gibt es, glaube ich, jetzt gerade wieder eine Aktion, oder?
Ja, es ist vor allem jetzt die ganz große Gelegenheit, dreimal die Blätter kennenzulernen, drei Monate nacheinander, print und digital, für den sensationellen Preis von 18 Euro. Also wer eine Sommerlektüre braucht, dem sagen wir auf zu neuen Horizonten mit den Blättern, 18 Euro, unschlagbar, drei Hefte. Und?
Genau, und das Tolle, es endet automatisch und muss nicht gekündigt werden. Und man bekommt sogar noch eine Prämie obendrauf.
Also ja, das ist natürlich sehr sympathisch, dass das nicht so eine Fang-Abos sind.
Und es geht sicherlich mit diesem Heft los. Also ich nehme an, jeder, der jetzt eben einsteigen will, kriegt dieses neue von uns gerade besprochene Heft, kann aber auch das nächste erst nehmen. Also drei Hefte, 18 Euro.
Und wisst ihr denn auch schon, was im Juli dann drankommt, um das auch nochmal ein bisschen anzufüttern?
Ja, also wir werden auf jeden Fall auf die katastrophale Lage in Gaza gucken und schauen, wie es da jetzt weitergehen kann, jetzt wo Israel gerade dabei ist, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung plant. Während aber gleichzeitig die Kritik international wächst an der Blockade auch der humanitären Hilfe. Also da werden wir auf jeden Fall hinschauen.
Und Innenpolitik. Wir werden natürlich genau gucken, was ist in dieser Regierung Merz noch am Start. Die einzelnen Felder uns genauer angucken.
Du weißt, was bis dahin auch nochmal überraschend
ist. Es passiert immer was. Also jetzt sind wir ja fast einen Monat noch entfernt. Also warten wir es ab. Die Themen kommen dann sowieso wieder rein.
Dann sage ich jetzt mal Dankeschön, Anne-Britt. Dankeschön, Albrecht, fürs Mitmachen, dass ihr den Podcast wieder so schön begleitet habt. Vielen Dank.
Danke dir, Karin. Liebe Karin, es war wieder eine Freude.
Danke.
Vielen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in einem Monat wieder. Macht's gut bis dahin. Lasst euch von der Weltlage nicht unterkriegen.
Das ist nicht falsch, du hast völlig recht. Danke. Okay. Tschüss, auf
bald. Bis dann. Tschüss.